Moin moin und herzlich willkommen zur Sicherheitslücke. Wir begrüßen euch zum Jahresrückblick 2025 und natürlich auch, da es schon im neuen Jahr aufgezeichnet wird, zum Jahresausblick 2026. Wir, das sind Volker Skwarek von der HAW Hamburg,
Ingo Timm von BFKI und der Universität Trier
und Melina Schwarz vom LSI.
Also auch da ist die alte Besetzung wieder da. Wir sind hervorragend aus dem Jahreswechsel wieder zurückgekehrt an die Mikrofone und begrüßen auch unseren Host natürlich, Christian, der gerade einen Schluck auf uns trinkt. Der Jahresrückblick. Naja, das ist einfach. Im Jahresrückblick können wir euch informieren über jede einzelne Sicherheitslücke, über jedes einzelne Highlight. Aber ganz ehrlich, die Zeit haben wir nicht, die Lust haben wir nicht und das könnt ihr auch alles nachschlagen. Vielmehr liegt es uns nahe, euch eigentlich nochmal auf Trends aufmerksam zu machen. Wie haben wir das Jahr 2025 erlebt? Und daraus auch ableitend, was erwarten wir für 2026? Ich glaube, wir könnten ein richtig gutes Cybersecurity-Unternehmen aufmachen, wenn wir euch ungefähr vorhersagen könnten, wann ihr mit welcher Art von Angriffen auf welche Systeme rechnen könnt. Also diese Art von Ausblick auf 2026. Aber auch da ist es natürlich ein bisschen schwierig mit der Kreativität, sodass wir aus unserer Sicht eher Trends mal versuchen werden zu extrapolieren. Und wir haben auch die einen oder anderen Berichte mal gelesen und sehen auch, wie andere Unternehmen, was sie so erwarten für das folgende Jahr. Und da möchten wir euch drüber informieren. Und dadurch, dass ich schon direkt am Reden bin, fange ich auch gleich mal an mit meinem Rückblick auf 2025. Was ich sehr bedenklich hielt, waren gar nicht mal so die ganzen großen, dicken Sicherheitslücken. Also je größer die IT-Systeme werden und je umfassender sie werden, umso mehr ist natürlich auch gleich so eine Betroffenheit wie bei der, keine Ahnung, Microsoft SharePoint-Sicherheitslücke, die dann erst entdeckt, gefixt, weiter exploitet und wieder gefixt wurde. Ist nicht schön. Erwarten wir auch anders. Also tatsächlich auch als echter Erwartungshorizont, den wir da haben. Aber ganz ehrlich, je IT-lastiger unsere Gesellschaft wird, umso wahrscheinlicher werden auch solche Ausläufer von Wahrscheinlichkeiten, dass es immer mal wieder passieren wird. Was ich aber viel schlimmer finde, ist die Tatsache, auf die Ganzheit der IT-Systeme gesehen, dass Low-Hanging Fruits, so diese, was man früher als Script-Kiddie-Angriffe bezeichnet hätte, dass die immer dominanter werden. Und zwar nicht dadurch, dass sie, ich sag mal, schwerer oder schlimmer werden, sondern dass immer mehr IT-Systeme, weil es einfach immer mehr auf dem Markt gibt, die in sich untereinander immer schlechter gegeneinander abgesichert sind, dass die durch wenig Schadcode, durch Dinge, die schon mal gefixt wurden und dann wieder exploitet werden können, weil sie doch irgendwie nicht alle gefixt haben, immer mehr ausgenutzt werden. Es ist zunehmend das Problem auch, dass Out-of-Service-Systeme im Markt bleiben und die in vernetzte Systeme mit eingebunden werden. Also Out-of-Service-Systeme, das berühmteste jetzt ist Microsoft Windows 10. Und dort ist es offensichtlich, wie jeder, der sich im Bekanntenkreis umhört oder insbesondere auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die halt nicht so viel Geld einfach in der Hinterhand haben, um mal eben aus Sicherheitsüberlegungen ganze IT-Systeme austauschen zu wollen, wie viel davon einfach sagen, ach, uns trifft's schon nicht. Naja, dass diese Erwartung falsch ist, das wissen wir alle. Und das viel Schlimmere an so einer Aussage ist eigentlich, je mehr Systeme um mich herum infiziert werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch mich treffen könnte, weil halt die Virenscanner auch eine gewisse Streuung haben in dem, was sie an Alarmen rausgeben. Und wenn mich halt aus 25 verschiedenen Richtungen irgendeine Malware trifft, so ist die reine Möglichkeit, dass sie einmal bei mir zuschlägt, höher, als wenn ich sie nur ein- oder zweimal abkriege. Und dementsprechend habe ich eigentlich eine ganz große Angst, einerseits davor, dass unsere IT-Infrastruktur, Digitalisierungsoffensive Deutschland und was es da nicht alles gibt, von diesen einfach Angriffen, die tonnenweise im Internet publiziert werden, lahmgelegt werden. Und ich zitiere mal aus dem BSI-Jahresbericht 2025, der gerade vor kurzem im Dezember erschienen ist. Viele Mittelständler wissen gar nicht, ob sie angegriffen wurden, sondern dass sie angegriffen wurden. Und das heißt, die wurden nachher vom BSI informiert, dass von ihren Systemen eine schadhafte Aktivität zum Beispiel auf staatliche Systeme ausgeht. Und sie waren ganz erstaunt, dass sie plötzlich Teil eines Remote-Botnetzes sind, das zum Beispiel die Bundeswehrinfrastruktur angreift, aus deutschen IP-Bereichen. Das macht mich äußerst betroffen, dass sowas im letzten Jahr immer mehr passiert ist.
Wo siehst du da die größte Gefahr in diesem Bereich? Also ist es, dass wir möglicherweise dann auch selber ausspioniert werden oder Funktionen im Unternehmen von kleineren Mittelständlern verhindert werden oder eher in der Gefahr wirklich der großen Angriff, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, also der Nutzung der ganz kleinen und alten Systeme, die nicht mehr gefixt werden als Teil eines Angriffes?
Ich sehe die Gefahr beim Zweiten. Also ich will gar keine irgendwie höher oder runter spielen. Gefahr ist erstmal Gefahr grundsätzlich. Aber mir macht es nicht so viel Angst, wenn ein einzelner Mittelständler offline geht. Also schade, aber selbst schuld. Ne? Da will ich auch gar nicht mit Fingerpointing anfangen, aber es ist irgendwie ein selbstgewähltes Schicksal. Ich finde es eben viel schlimmer, wenn sich daraus so eine Art, ja, vielleicht nicht Advanced Persistent Threat, sondern vielleicht sogar eine Advanced Persistent Infrastructure plötzlich etabliert und früher oder später zum Beispiel sowas wie das BSI oder der Verfassungsschutz oder sowas als auch uns schützende Organe gar nicht mehr genau wissen, ja, wo kommt jetzt eigentlich ein Angriff her, weil eben zum Beispiel der Bundestag mit 500.000 Angriffen pro Stunde aus deutschen Netzen bombardiert wird. So, und das ist das, wovor ich am meisten Angst habe.
Also auch für die Forensik, um quasi überhaupt rauszufinden, wer hat einen Angriff jetzt gefahren.
Genau, und welche Angriffsmethode funktioniert wird hier eigentlich eingesetzt? Denn hier kommt jetzt noch dieses KI-Spiel mit dazu. Wenn die KI es uns leicht macht, diese Low-Hanging Fruits zu gewinnen, und zwar für jeden, der Lust hat, mal irgendwie ein bisschen Malware zu schreiben. Auch da wieder der Punkt, ein oder zwei Malwares aus einer KI, vielleicht lache ich da noch drüber. Aber irgendwie 20.000 im Jahr, würde ich sagen, da müssen wir nur Statistik machen, irgendwas wird schon funktionieren. Und genau, das ist so der eine Teil. Und bevor ich jetzt in lange Monologe ausarte, vielleicht noch so den anderen Teil und auf ausgefeiltere staatliche Angriffe mit staatlichen Akteuren. Und da gab es ja dieses Jahr schon wieder zwei richtig dicke Headlines. Zum Beispiel russischer Botschafter wird wegen nachweisbaren Cyberangriffen Russlands eingestellt auf den Bundestag, auf kritische Infrastruktur. Ich gehe nicht davon aus, dass das eine Falschmeldung war oder irgendeine Desinformationskampagne, sondern dass da echt was hinten dran ist. Und ja, das macht mich echt betroffen, dass wir untereinander mit so harten Angriffen jetzt auch schon zu rechnen haben, obwohl wir eigentlich noch in Zeiten des Friedens leben.
Aber ist es nicht auch ein bisschen beruhigend und vielleicht ein bisschen optimistisch, auch mal das Jahr ausklingen zu lassen, dass dieser Schritt gegangen wurde, dass die Beweise so stark sind, dass man eben gesagt hat, wir können das auch öffentlich machen und wir können eben entsprechend damit dann auch so auf diplomatische Ebene gehen? Das ist doch eigentlich bei aller negativen Aspekte, die jetzt gerade stattfinden, auch ein kleiner Hoffnungsschimmer, oder?
Ich freue mich drüber, dass der Begriff Hoffnungsschimmer in diesem Kontext noch gewählt werden kann. Ich habe ihn tatsächlich nicht, weil es gibt so eine Art diplomatisches Protokoll auf UN-Ebene, bevor eine Attributierung öffentlich gemacht wird, was vorher im Vorfeld alles läuft und quasi erfolglos sein muss. Und das ist sozusagen der allerletzte Schritt. Und wir reden hier von einem Angriff, der im Dezember 25 publik gemacht wurde, der im August 24 stattgefunden hat. Mir fehlt halt mein persönlicher Enthusiasmus zu sagen, schön, dass wir diese Schritte mal gegangen sind.
Gut, das wollte ich vielleicht noch nicht ganz so damit ausdrücken, aber ich finde, dass wir immerhin in der Lage sind, diese Attributierung entsprechend auch durchzuführen, ist doch schon mal einmal auch ganz positiv. Ja. Weil es ist ja auch nicht so, dass die jetzt alles unversteckt machen, sondern sie versuchen ja auch ein bisschen das zu verschleiern, wie sie angreifen oder aus welchem Land sie auch angreifen. Und deswegen ist das eben auf einer diplomatischen Ebene öffentlich auch aussagen zu können, finde ich, zeigt auch dahin, dass wir im Bereich eben der Forensik ein bisschen besser geworden sind.
Ich habe auch den Eindruck, das hilft ein bisschen, das Vertrauen von Leuten, die sich vielleicht weniger gut in dem Bereich auskennen, in das, was da bei uns in der, sagen wir mal, auf der Ebene passiert, wo diese Attributierung erfolgt, ein bisschen Vertrauen in diese Ebene zu entwickeln. Weil, dass wir angegriffen werden, ist irgendwie allen klar. Aber die meisten Sachen kriegen wir zumindest ja so in der breiten Masse nicht mit, dass da irgendwie eine forensische Untersuchung lief oder dass man da irgendwas zurückverfolgen konnte, dass man da Gegenmaßnahmen getroffen hat. Deswegen finde ich, es ist auch ein guter, einfach öffentlich gut für Leute, die sich darum Sorgen machen, dass wir angegriffen werden, zu sagen so, hey, ja, aber wir machen was dagegen, wir sehen das. Also, ja. Denke, das ist auch nicht verkehrt.
Ja. Auch kein Aber. du sagtest gerade, es ist uns allen klar, das teile ich nicht. Ganz Gallien? Nein, nicht ganz Gallien. Ne, das kleine römische Dorf der Unwissenden setzt den abwehrenden großen Widerstand entgegen. Es hat mich tatsächlich betroffen gemacht, als ich gesehen habe aus dem BSI-Jahresbericht, wie stark sich die Angriffsvektoren oder die Angriffsmengen erhöht haben. Das ist von ausländischen Akteuren von großen durchgehend ungefähr 10 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Und damit sind wir bei manchen Angriffen bei 80-90%, dass also manche Unternehmenstypen zu 80-90% aus klar definierten ausländischen Angriffsursprüngen angreifen lassen. Und dass, wie gesagt, ungefähr 60% der KMUs gar nicht wussten, dass sie angegriffen waren.
Ich finde einen Punkt, den würde ich ganz gerne noch anschließen. Das ist etwas, was wir vielleicht auch nachher nochmal sehen, ist, wir sind im Straßenverkehr, sind wir es gewohnt, dass sein Auto durch den TÜV gehen muss. Und wenn es nicht mehr durch den TÜV kommt, dann wird es verschrottet oder es darf nur noch auf dem Werksgelände fahren. Und was mich wirklich immer noch fassungslos macht, ist, dass wir in der Situation 2026 jetzt ja schon sind, in der wir immer noch darüber sprechen, dass wir Computer, die nicht verkehrstüchtig sind, am Datenverkehr weiterhin teilnehmen lassen. Und wir müssen vielleicht auch da nochmal ein bisschen in die Diskussion gehen, vielleicht auch nochmal da uns nochmal ein bisschen detailliert auseinandersetzen, ob man nicht vielleicht auch irgendwann sagen muss, es gibt auch sowas wie die Verantwortung vom Halter und die Verantwortung vom Fahrer oder von der Fahrerin dann auch.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es da starke Widerstände aus gesellschaftlichen Gruppen geben wird, wie zum Beispiel Chaos Computer Club, die sagen, Freiheit des Internets und es kann halt passieren, was passieren kann. Und dagegen sind dann halt Leute wie wir, die sagen, naja, aber auch Verantwortung muss getragen werden. Und ich glaube, dazwischen ist noch viel politisches Wasser, das den welchen Fluss auch immer runter rinnt. Ich war ja beim 39C3 zusammen mit Molina und da waren einige interessante Vorträge, auch gesellschaftspolitische Vorträge. Einer auch, der so die Frage mit aufgeworfen hat, ja, was muss eigentlich getan werden? Wie werden wir eigentlich Cybersecurity-seitig besser? Unser Ergebnis oder das Ergebnis aus der Diskussion war dann mehr oder weniger, indem Gesetzgeber nicht nur Panikgesetze veröffentlichen, sondern indem Gesetzgeber auch schaffen, dass Politiker eine gewisse IT-Kompetenz aufweisen. Also, ne, so wie sie lesen, schreiben und Gesetze formulieren können, sollte mittlerweile bei einer digitalen Gesellschaft und einer vernetzten Gesellschaft auch dazu gehören, dass sie, ich sag mal, das klingt jetzt sehr gemein, aber das moderne Vierklässlerniveau der IT beherrschen.
Und da knüpfst du perfekt an einen der Punkte, die ich in meinem Jahresrückblick nennen wollte, an oder an zwei sogar, Und zwar, dass ich den Eindruck habe, dass IT-Sicherheit von der Politik teilweise immer noch nicht besser verstanden wird als die Jahre vorher. Da kann man auch wunderbar einen der Talks vom C39 nennen, zur elektronischen Patientenakte und allem drumherum, dass das ja prinzipiell eine gute Idee ist und man auch sich ja am Anfang schön hingestellt hat, dass man das erst online bringt, wenn das sicher ist. Aber es ist immer noch relativ viel Raum für Schwachstellen hat und relativ viel Raum für Optimierung, was das anbelangt. Und dass das irgendwie so ein Zeichen dafür ist. Zumindest sehe ich das so ein bisschen, dass in der Politik immer noch nicht so richtig angekommen ist, was IT-Sicherheit ist und warum das wichtig ist und dass man das von vornherein mitdenken sollte und muss, wenn man irgendwas damit tun möchte. Gerade wenn es um was so Relevantes geht wie Gesundheitsdaten. Oder auch auf Europaebene, finde ich, steckt in dieselbe Kerbe ein bisschen die Debatte über die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Chat-Überprüfungen, wo jetzt Entwurf, dieses ja dann ins Trilogverfahren geht und Deutschland jetzt dann doch zugestimmt hat.
Wie hieß das Ding nochmal? Chat-Kontrollgesetz, also hier diese Chat-Kontrolle, ne?
Ja, genau. Wie gesagt, das ist für mich so eins der Zeichen, dass das mit der IT noch nicht so ganz angekommen ist. Und das andere ist diese Souveränitätsdebatte, die wir gerade in den Bundesländern führen. Ich meine, einerseits ja auch mit dem Umstieg von Windows 10 auf 11 und diesem ganzen Microsoft 365 Dingen, die jetzt gekommen sind, die Lizenzen und die Lizenzfragen, den Kosten, die damit auf einen zukommen. Aber auch mit den Events, wie beispielsweise, dass man gesehen hat, dass was passiert, wenn jemand sich wirklich so unbeliebt macht, dass mal für einen Tag lang die Windows-Dienste nicht mehr funktionieren bei der Person. Also wie sehr das jemanden aus der Online-Präsenz komplett rausnehmen kann oder die Online-Präsenz von jemandem abschalten kann, wenn kein einziger Windows-Dienst zum Beispiel mehr funktioniert. Die daraus entstehenden Souveränitätsdebatten in den Bundesländern, die manche Bundesländer ja wirklich gut führen und manche anderen jetzt eher schlecht. Ich finde, das ist auch ein sehr gutes Zeichen dafür, wie wenig man IT und IT-Sicherheit versteht teilweise in der Politik.
Hast du da Bundesländer, die du nennen magst, die du gut oder schlecht findest? Also das hat ja jetzt nichts mit Wohnsitzen zu tun, sondern eher faktenorientiert, wer tut was, wer tut wenig.
Also ich muss sagen, ein sehr schönes Negativbeispiel, was mir im Kopf schwebt, ist Bayern, die einfach, vielleicht ändert sich das nochmal, ganz fest sind so Sachen ja meistens dann doch noch nicht in Stein gemeißelt, aber wie es ausschaut, gerade voll und ganz auf Microsoft und Windows setzen. Ich glaube, jetzt müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen. Ich bilde mir ein, Schleswig-Holstein war das, die gesagt haben, sie gehen jetzt komplett weg oder versuchen wegzugehen. Es waren noch einige anderen Bundesländer, die meinten, naja, sie kommen nicht sofort weg davon. Das war jetzt ja überhaupt nicht absehbar, dass das passiert. Da muss man ja Jahre planen, um davon wegzukommen, was sie versuchen, Stückchen für Stückchen davon wegzukommen, was ja auch schon eine gute Strategie ist. Es ist okay, wenn man dafür Zeit braucht, aber sie versuchen es wenigstens im Vergleich zu manchen anderen Bundesländern.
Aber was zu IT-Sicherheitsinfrastrukturen angeht, würde ich sagen, sieht man wieder ein deutliches Süd-Nord-Gefälle. Also der Süden eigentlich recht hoch mit eigenen IT-Sicherheitsinfrastrukturen, der Norden, wir verlassen uns hier mal auf Dänemark in Schleswig-Holstein, die schützen uns schon. Also keine Ahnung, ich wüsste nicht, dass hier irgendwas wäre.
Meinst du auf Hardware- oder auf Software-Seite?
Nee, ich meine eigentlich behördlich, also institutionell. So. Dass im Süden doch eher Baden-Württemberg, Bayern, Hessen mehr ist, auch Nordrhein-Westfalen noch. Und dass hier so im fernen Norden, wir sind halt so die Bremsstrecke nach Dänemark, ne? Wenn du zu schnell auf der Autobahn fährst, da ist dann halt nichts mehr.
Ich bin mal gespannt, vielleicht ändert sich das ja nächstes Jahr auch. Mal schauen. Wenn da Bundesländer so motiviert sind, ihre IT-Infrastruktur so in die Hand zu nehmen, dass sie sagen, wir ändern hier wirklich was, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die IT-Sicherheit dann nicht mitgedacht wird. Da bin ich gespannt, ob wir nächstes Jahr vielleicht von den entsprechenden Bundesländern auch was hören, die da gerade sehr motiviert sind.
Also so viel Hoffnungsschimmer ich bei Volker eben gesehen habe, so wenig sehe ich es jetzt gerade bei diesem Thema. Ich befürchte, dass das ein Thema ist, was nicht genug langfristiges Engagement in der Politik nach sich zieht, um diesen Prozess durchzuführen, weil es ja nicht damit getan, zu sagen, wir wollen in 4 oder 5 Jahren umsteigen, sondern das sind ja ganz, ganz viele Aspekte, die man da überlegen muss. Also man muss ja, wie macht man eben verteiltes Arbeiten? Wie realisiert man eben das, was wir jetzt mit SharePoint können, die ganze Dokumententeilung mit Editierung? Wie kommen wir davon weg, dass wir das eben so einfach und schnell benutzen können? Wie können wir das behördlich da zur Verfügung stellen oder zentral zur Verfügung stellen? Und dann macht man vielleicht ein paar Piloten und dann sagt man eigentlich, wenn es schnell gehen muss, machen wir halt doch wieder Office. Und in ein paar Jahren sinkt dann das Engagement dafür wieder. Das ist jedenfalls eine Befürchtung, die ich dort habe. Also die Souveränität glaube ich, ist ein Thema, die wir noch viel stärker auch in der Öffentlichkeit pushen müssen als eben Vertreter von diesem Fachgebiet ja, auch.
Einen sehr großen Vorteil hier oder ein Punkt, der mich da wirklich hoffen lässt, den ich hier mit sehe, ist einerseits, dass es wahnsinnig teuer ist, diese ganzen Microsoft-Lizenzen, also die sind ja, also da ist richtig Geld dahinter und das können sich ja einfach nicht alle in der Form, in der sie es bräuchten, leisten. Das ist tatsächlich einer der Punkte, wo ich die Hoffnung habe, dass das dazu führen kann, dass nachhaltig gesehen wird, dass man Geld in die Hand nehmen muss, sich das aber auch vielleicht wieder sparen kann zu einem Teil, wenn man wechselt auf andere Open-Source-Lösungen, zum Beispiel auf Linux oder dergleichen, dass man sagt, okay, wir wissen, dass das normalerweise ein relativ großer Betrag ist, der kostet Geld, wir nehmen dieses Geld in die Hand und machen damit was Sinnvolles anderes. Und dass man gewisse Geldsummen, die man ausgibt, ja auch als Bundesland vom Bundesrechnungshof oder vor irgendwelchen Steuerbehörden rechtfertigen muss und das schwierig wird bei manchen Beträgen, die Microsoft da abrechnet. Also das ist tatsächlich eine Hoffnung oder ein Weg, der damit rein zählt, den ich Hoffnung setze. Den anderen Punkt habe ich gerade wieder vergessen, den ich gerade zu dir anmerken wollte, fällt mir bestimmt nachher wieder ein. Aber genau deswegen, also ich bin mal gespannt, also ich hab den Eindruck, es könnte sich, also oder habe noch die Hoffnung, es könnte sich da jetzt wirklich mal was in Richtung Souveränität auch teilweise vorwärts bewegen. Auch durch diese Bedrohungsmodelle, die dadurch kommen, dass es jetzt schon öfters mal das Bild gab, was passiert, wenn denn jetzt wirklich so ein Microsoft oder und dann die Dienste darum herum nicht mehr funktionieren und man auch, sage ich mal, einen politischen Partner hat, auf den man sich nicht mehr komplett verlassen kann, der da irgendwie dahinter steht mit Amerika.
Ich fände gut, wenn es eine Verpflichtung gäbe, dass Security by Design nachgewiesen werden muss. Ich würde im Moment noch nicht mal ein absolutes Level setzen, sondern einfach, also Security by Design heißt ja im Entwurfsprozess schon Angriffe, bekannte, definierte, wie auch immer mitdenken als Anforderung. Und bisher, du kannst im Prinzip einen NAS, also so ein Storage-Device ans Netz nehmen, ja, und da einfach betreiben. Da, also ich meine jetzt nicht Privatpersonen, ich meine tatsächlich Institutionen, Unternehmen und so weiter. Und das sollte meinetwegen gerne möglich sein, aber die sollen sich vorher Gedanken gemacht haben, so eine Art Risiko-Checkliste oder Asset-Checkliste, was wollen wir damit bezwecken und was kann das Einfallstor dadurch werden? Und dieses, ja, allein dieses Nachdenken darüber könnte ja schon dazu führen, dass man sagt, machen wir doch keinen NAS, sondern buchen uns einen Cloud-Dienst, weil da ist das schon geregelt.
Ich finde ganz besonders bei eben so Sachen wie den selbstprogrammierten Sachen, wie der elektronischen Patientenakte und allem, was da drum herum ist. Ich finde, gerade da wäre tatsächlich Security by Design unfassbar wichtig und da, wie gesagt, habe ich den Eindruck, da könnte man noch nachbessern.
Ja, ich fand ja sehr interessant beim 39C3, das war der zweite Tag morgens, gab es einen Vortrag über Sicherheitslücken in Remote, in Mobile Apps, stark auf China bezogen, aber auch generell haben die sehr gute Studien darüber gebracht, wie viel Prozent von Apps aus dem Google Store, also aus dem Android Store, undefinierten Datenverkehr hatten. Undefiniert hieß das also von, in diesem Fall waren es, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe, chinesische App-Anbieter und die dann nach Hause telefoniert haben, warum auch immer. Und ich habe da so eine Zahl von irgendwie 60% im Kopf oder sowas. Das in Klammern sollte verboten werden, wenn es nicht schon verboten wäre, aber irgendwie.
Ja, wundert mich tatsächlich weniger, als es dich wundert. Ist auch eine klassische Sache, wieder finde ich, von man sollte als Benutzer mehr verstehen, was das eigene Gerät tut und mehr die Möglichkeit bekommen, sowas auch entsprechend einzuschränken und einer App auch nur die Berechtigungen zu geben, die sie haben muss. Aber das ist eigentlich gar nicht, worauf ich jetzt gerade noch mit meinen anderen Punkten raus wollte. Ich würde mal kurz diesen Sack schließen. Da können wir vielleicht mal wann anders drüber reden und noch kurz auf meine anderen Punkte vom Jahresrückblick hier eingehen, wenn es okay ist. Hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. KI. KI wird momentan als Lösung für alles gehypt. wer auch.
Rückenschmerzen, hilft die da auch? Ingo, ja. Du kennst dich doch aus bei sowas.
Ja, du musst nur googeln, was hilft und dann sagt dir die KI automatisch, was das Beste ist.
Du googelst nicht mehr, du schreibst Symptome in die Chat-Assistenten hinein und hoffentlich hast du einen guten Arzt, der dich dann wieder auf dein normales Leben zurückbringt und deine Krankheit wirklich mit dir assoziiert. Okay. Aber es gäbe da ganz tolle Sachen. Also ich habe gerade letztens über, wenn man verschiedene chronische Erkrankungen hat und dann nach bestimmten Dingen googelt oder chattet, gibt es interessante Lerneffekte, die man da haben kann, was gar nicht so leicht ist, mit alternativen Suchmechanismen rauszufinden. Ich würde ganz gerne nochmal, auch um Balance zu bleiben in diesem Podcast.
Und Monina hat auch noch eine Frage gestellt, oder?
Ach, wir können auch gerne einfach weiter wechseln.
Ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz auf deins vom Android eingehen mit dem undefinierten Datenverkehr. Ich finde ein Thema, was einfach ganz gut zeigt, wo wir da eigentlich stehen, ist auch dieses Apple App Tracking Transparency, also die Idee, dass Apple dem Nutzer es überlässt, ob eine App ihn tracken darf oder nicht, was man dann ja auch zustimmen muss, explizit über das Betriebssystem bei einer App. Was aber im Prinzip nicht heißt, dass eine App, der das verboten wird, also über das Device selber mit einer bestimmten Geräte-ID zu arbeiten, nicht trotzdem Fingerprinting, also die Nachverfolgung der Nutzeraktivitäten auf dem Telefon macht. Und ich finde, das sind Themen, über die wir auch dringend sprechen müssen. Also genau diese Frage, was eigentlich auch Privacy mit Sicherheit zu tun hat.
Ja, da müssen wir, also da machen wir tatsächlich schon ein Fass auf, weil ich vor kurzem ein Paper darüber gelesen habe, das war mir gar nicht klar. Also De-Anonymisierung Tor-Datenverkehr. Also im Tor-Netzwerk, man muss ja nicht immer unbedingt über das Darknet reden, aber im Tor-Netzwerk und zwar rein über Browser-Fingerprinting. Dass man sagt, ne, dein Browser schickt ja mit, wer bin ich, in welcher Version, auf welchem Betriebssystem laufe ich, bla bla bla, dass man schön alles toll angezeigt kriegt. Und diese Informationen sind so unique, dass wenn man dich einmal schafft, außerhalb des Tor-Netzwerkes genau mit dem Fingerprint zu tracken, dass du komplett im Tor-Netzwerk nachher de-anonymisiert bist.
Was aber auch nichts Neues ist, diese Information.
Ja, also ich sag mal, in diesem Ausmaß diese Eindeutigkeit, also diese wirklich Uniqueness, die war mir tatsächlich nicht klar. Dass ich so ein Fingerprint hinterlasse und dass der mich einschränkt, aber dass tatsächlich ein Single Incident schon ausreicht, um zu sagen, hey Volker, herzlich willkommen. Es wäre auch schön, wenn das Tor-Netzwerk mich begrüßen würde mit Hallo Volker, aufgrund deines Web-Requests haben wir dich schon erkannt.
Ja, das sind natürlich auch Dinge, die gerade wieder durch KI bestärkt werden, dass man eben mit besseren Datenauswertemöglichkeiten auch leichter Personen wieder identifizieren kann. Also das kommt natürlich alles zusammen, also die große Datenverarbeitungsmöglichkeiten, die wir haben und das dann eben auch assoziativ zu verknüpfen.
Gut.
So, du wolltest noch Fragen stellen, Monina.
Nein, nicht Fragen. Ich wollte eigentlich bei dem KI-S-Thema weitermachen, weil wenn wir das jetzt schon aufgreifen, das war definitiv ein Punkt, der dieses Jahr für mich auch sehr bezeichnend für das Jahr war, dass KI, ich meine, das war davor auch schon gehypt, aber dieses Jahr ist der Hype ganz schön durch die Decke gegangen. Soweit, dass wir gefühlt im Internet Bereiche haben, wo Chatbots nur noch mit Chatbots reden und KI auf, zum Beispiel Bildgenerierungs-KI auf KI-generierten Bildern lernt. Aber zum Beispiel auch, es ist mittlerweile so kaum im Alltag angekommen. Also wir haben, ich würde behaupten, die meisten Leute, die programmieren, benutzen irgendwas wie Claude als KI-Unterstützung beim Programmieren. Das funktioniert auch oft relativ gut, aber dadurch macht man sich auch wieder angreifbar, weil man bei manchen Sachen einfach aufhört, drüber nachzudenken, bei Kleinigkeiten. KI-Modelle können relativ gut angegriffen werden, indem beispielsweise irgendwo Sachen injected werden. Ich glaube, da reden wir auch nochmal drüber, gesondert. Und umso mehr man sich auf sowas verlässt, umso mehr das im Alltag einfließt und das convenient wird, das zu benutzen, umso gefährlicher ist das aus meiner Sicht. Gerade bei sowas wie beim Programmieren, wo Leute eh schon oft nicht zwingendes Verständnis haben, wie man Sachen sicher programmiert. Und ich meine, einerseits kann eine KI da helfen, so ganz typische Fehler zu beseitigen, aber andererseits kann das natürlich auch wieder wunderbar Funktionen mit reinschreiben, die man vielleicht einfach übersieht. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergehen wird.
Und es kann natürlich auch zu Volkers Problem führen, was er vorhin angedeutet hat, dass wir viel zu viele alte Systeme oder eigentlich gelöste Schwachstellen immer noch im Netz rumfliegen haben. Wenn wir spezifische Anfragen haben, die nicht häufig vorkommen in so einer Programmier-Chat-Assistenz, kann es natürlich passieren, dass eben auch schlechte Lösungen mit möglicherweise bekannten Sicherheitslücken vorgeschlagen werden als Lösung.
Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja immer irgendwie Digitalforensik, die KI-Systeme betreiben, ne? Also die werden irgendwann trainiert. Vielleicht trainieren sie sich differenziell weiter, aber das historische Wissen ist doch in Tiefen verankert. Weißt du, also kannst du mehr zu sagen, Ingo, als ich, aber so.
Ja, umso weniger Beispiele, umso stärker kommen bestimmte historische Fälle wieder hervor. Das heißt also, gerade wenn man seltene Programmierarten vornimmt oder Aufgaben vornimmt, kann es passieren, dass man sehr viel stärker reinfällt. Aber ich hoffe, dass wir dazu dann auch nochmal spezifischer sprechen werden. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was auf uns zukommt. Ich denke auch, dass wir, was die KI-Assistenten angeht, dieses Jahr ein schwieriges Jahr hatten, im Sinne von, dass das, was letztes Jahr alles offensichtlich noch nicht funktioniert hat, dieses Jahr doch relativ gut funktioniert und wir sehr, sehr viele sehr gute Antworten bekommen, ohne dass da ein echtes Reasoning an vielen Stellen dahinter steckt. Und wir insgesamt damit der KI immer weiter Vertrauenszuschüsse geben in der Art und Weise, wie wir mit den Ergebnissen umgehen und immer unkritischer auch in der Reflexion werden. Mit diesem Jahr meine ich natürlich 2025.
Fair. Ja, das war ein Teil von KI, aber was auch mit reinkommt, was glaube ich nächstes Jahr oder dieses Jahr jetzt dann, also 26, auch sehr spannend wird, sind diese voll durchgenerierten Angriffe mittels KI. Ich meine, jedes IT-Sicherheit-Unternehmen wirbt mittlerweile damit, dass ihre Produkte KI benutzen zur Abwehr. Das mag funktionieren, besonders überzeugt hat es mich bisher noch nicht, aber diese Angriffe, die dann, wie den einen Fall, den wir besprochen hatten, der ein Konzept sein kann oder auch eventuell schon so passiert ist oder auch nicht, aber dieses Konzept, dass mehrere KI-Modelle oder Systeme miteinander reden und einen vollautomatisierten Angriff durchführen mit verschiedenen Stufen, da kann ich mir schon vorstellen, dass auch dieses Jahr was auf uns zukommen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also aus wissenschaftlicher Sicht bin ich da sehr neugierig drauf, ob das passieren wird. Aus IT-Sicherheitssicht habe ich ein bisschen Angst davor. Na, schauen wir mal, was uns auf uns zukommt.
Ich glaube, es reicht schon, wenn wir die Skalierung weiter vorantreiben. Also wenn wir einfache Angriffe gar nicht jetzt größere automatisierte orchestrierte Angriffe haben, sondern wir kleine, einfache Angriffe haben, die aber im Prinzip die schadhaften Personen oder die Personen, die gerne Schaden anrichten wollen, nichts kosten, weil sie einfach das durch KI reproduzieren können, also sehr groß an sehr viele Stellen, dann erweitert sich das mögliche Angriffsziel erheblich, weil auch die eigentlich völlig uninteressant sind für irgendeinen Cyberangriff, möglicherweise als Beifang einfach durch diese Automatisierung dann mitgefangen werden. Und ich glaube, das ist ein Problem, auf das wir zukommen. Das ist ein bisschen, finde ich an dieser Stelle, so ein bisschen wie mit den, wenn man für die offenen Ports scannt bei den Rechnern, was ja auch relativ einfache Funktion ist, dass man im Prinzip dann erstmal schon mal das gesamte Internet mit bestimmten spezifischen, etwas intelligenteren Tools konfiguriert und kleinere Angriffe oder das Einhacken in die Systeme schon mal jedenfalls bei den offensichtlich nicht gefixten Lücken dann durchführen kann.
Ich halte das für äußerst schwierig und auch bedenklich, diese LLM-Systeme. Ingo, du hattest es mal, diese tiefe Integration der LLMs in die Betriebssysteme. Du hattest es ja mal gesagt, KIs verfolgen den Zweck, auf dem sie im Training optimiert wurden, und LLMs sind daraufhin optimiert, mir gefällige Antworten zu geben. Wenn ich jetzt nur eine LLM dazu benutze, zum Beispiel meine E-Mails zu scannen, um zu sehen, ist das möglicherweise ein Spam oder eine Malware sogar, dann ist ja ein LLM von seiner Struktur nie darauf konstruiert worden, sowas zu erkennen, sondern es wird nur dafür verwendet, um es zu erkennen, und wird mir gefällige Antworten geben. Und jetzt gibt es mittlerweile einen theoretischen Angriff, der zumindest in the wild noch nie detektiert wurde, aber dass ich in den E-Mail-Metadaten, das heißt die ich gar nicht lese, schon System-Prompt reinschreibe, dass das LLM so beschäftigt, also denk nochmal drüber nach und ich bin doch gar keine Malware und sonst was, dass es die Bearbeitung und Erkennung einer Malware verzögert. Und jetzt haben wir aber die Nutzer darauf trainiert, mir gefällige Antworten zu geben. Also das LLM sagt mir nicht, dass es eine Malware ist, weil ich es über die Metadaten damit beschäftige, zu erkennen, ob ich eine Malware bin. grausame Anwendungsszenarien durch, aus meiner Sicht, Fehlverständnis von KI in der tiefen Betriebssystemintegration. Es ist kein Virenscanner.
Nein. Da stimme ich dir voll zu. Und das ist ja ein bisschen das Beispiel, was wir auch in der Folge hatten mit den Wissenschaftlern, die zum Paper schreiben die KI verwenden und zum Paper reviewen die KI verwenden. Und dann wird eben entsprechend weißer Text dazugefügt, der Anweisung macht, wenn du ChatGPT bist oder wenn du Gemini bist oder sowas, dann bewerte dieses Paper doch bitte gut.
Genau, und ich nehme mittlerweile zum Paper lesen KI und frage die immer, bist du KI generiert? Naja. Also, dieses KI ist, ich finde KI nicht grundsätzlich schlecht, das wäre zu unwissenschaftlich, sondern es wird viel zu viel missbraucht für Dinge, für die es nie gebaut wurde.
Ja, deswegen bin ich immer, auch wenn es nicht ganz formal korrekt ist, immer so ein großer Freund davon zu sagen, stellen wir uns das einfach vor wie eine große Assoziationsmaschine. Man verknüpft einfach Informationen miteinander, die irgendwie miteinander in Beziehung gestanden haben, aus welchem Grund auch immer. Und das kann eben die Scheinkorrelation sein, die wir es früher hatten bei der Statistik mit den Schwänen und den Kindern, dass da, wo viele Schwäne sind, eben viele Kinder geboren werden, was aber eher daran liegt, dass die Siedlung größer ist, mehr Schornsteine da sind, mehr Siedlungsmöglichkeiten für die
Störche.
Für die Störche, genau, Schwäne, ja. Es ist schon spät heute, für die Störche dann eben zur Verfügung steht. Und das ist so ein Thema, das werden wir auch so einfach nicht los. Andersrum hat es natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, und das ist das, was ich im Gesundheitsbereich bei multimorbiden Patienten gerade spannend finde, dass man durch die Assoziationsmöglichkeiten, die sich da ergeben, nicht nur ein oder zwei Themen im Kopf miteinander verknüpft als menschlicher Experte, sondern die Maschine im Prinzip bei der technischen Funktion eine sehr, sehr große Zahl von Informationen gleichzeitig verknüpfen kann, von verschiedenen Krankheitsbildern gleichzeitig verknüpfen kann und damit eben auch ganz interessante Dinge aufdecken kann, die natürlich aber genauso falsch sein können wie alles andere und die dann eben validiert werden müssen. Und das Grundproblem bei KI, aber da kommen wir auch nochmal zu, denke ich, ist einfach, wir geben mit den Chat-Assistenten Menschen einen Zugriff auf KI, die nicht wissen, wie KI funktioniert und nicht wissen, wie man das Ergebnis von KI nutzen muss, was man dabei verstehen muss über das, was da zurückgeliefert wird. Und das ist eine große Gefahr auch, die sich da aufschließt.
Wir haben damit ein wahnsinnig tolles und wahnsinnig mächtiges Werkzeug, was halt in jede Richtung gehen kann und was man halt bedienen können sollte oder sich sonst zumindest nicht wundern darf, wenn die Antworten oder das, was rauskommt, eventuell irgendwas anderes tut, als man möchte. Genau, aber ja, da reden wir ja auch nochmal gesondert darüber, über KI, genau. Mit allem drum und dran. Was du vorhin gesagt hast, es wird immer größer, ja auch die KI ist immer, hat mittlerweile sehr viel mehr Power dahinter. Was dieses Jahr auch wirklich beeindruckend war, war die Größe an DDoS, die dieses Jahr dazu kam. Ja. Also es gab ja ein paar richtig große DDoS-Angriffe. Ich bin echt gespannt, welche Bahnen das noch zieht. Ich meine, alleine, wenn man sich mal verbildlicht, was da an Power dahinter steckt, wie
also
viel Daten.
Also die Denial-of-Service, ne? Also Rechner, ja. Also gerade Entry-Gateway-Rechner lahmlegen, egal welche jetzt, ja. Genau.
Ja, einfach die Menge an Traffic, die da jemand durchs Internet schickt, ist einfach, wenn man sich mal versucht, das vorzustellen, was man einfach alles in diesen, da übers Netz schicken könnte, in dieser Datenmenge, das ist einfach so absurd und das in kürzester Zeit. Das ist eigentlich schon richtig beeindruckend, wenn es nicht für einen schlechten Zweck verwendet werden würde, was es ein bisschen traurig macht.
Was aber ich spannend finde bei diesen DDoS-Attacken ist, soweit ich sie jedenfalls gehört habe, also jetzt nur gerüchteweise, dass die auch deutlich länger anhalten. Also dass eben, ich weiß von einer Institution, die ich jetzt nicht nennen möchte, aber die eben nicht nur ein paar Tage oder so damit zu tun hatte, sondern über Wochen damit zu tun hatte, dass immer wieder spezifische Server, die für die Arbeit wichtig waren, versucht würden, eben dann über einfach zu viele Aufrufe dann abzuschießen.
Ich glaube, es gibt beides. Also sowohl, dass es längere gibt, also auch, dass es sehr massive, sehr kurze gibt. Wahrscheinlich gibt es auch massive, die länger dauern. Aber um von dem DDoS und von der massiven Menge an Daten, was man damit alles schicken könnte, weiterzukommen, was auch dieses Jahr gefühlt nochmal mehr geworden ist, also 2025, und wo ich auch sehr gespannt bin, welche Blüten das noch treibt und in welche Richtung das wieder ausschlägt, ist, dass im großteils illegale Mediensharing das wieder sehr viel größer geworden ist. Also das sowohl Filmpiraterie als auch Ähnliches. Die Datenleitungen sind dicker geworden. die Streaming-Plattformen haben sich viel mehr zersplittert und sind wieder teurer geworden. Das führt dazu, dass ich zumindest, was man so liest und was man so mitbekommt, schon deutlich wieder das Ganze an Zuwachs gewinnt, was illegalen Datenaustausch angeht. Und da bin ich auch sehr gespannt, in welche Richtung das jetzt mit neuen Mitteln und dickeren Datenleitungen und dergleichen gehen wird.
Ja, das habe ich auch gehört. Und das wird ein großes Thema sein, weil natürlich auch immer in diesen illegalen Tauschbörsen, die dann entstehen, das Risiko von Malware natürlich sehr, sehr groß ist, dass man sich die damit einfängt. Und das ist also ganz von der ökonomischen Perspektive und von allem, was man da gut oder schlecht finden kann. Auf jeden Fall erhöht es das Problem, dass möglicherweise Menschen, die eigentlich mit solchen Themen wie Sicherheit nicht vernünftig auseinandersetzen und nur Commons konsumieren wollen, auf einmal eben angegriffen werden aus Bereichen, wo sie dachten, dass da nichts passieren kann. Ja. Also das sind Themen, die da kommen. Ich würde vielleicht mal anschließen mit ein paar Aspekten von meinem Rückblick.
Ja, gerne. Ich bin jetzt auch tatsächlich
also,
durch.
Eigentlich würde ich ganz gerne nochmal zu dem, was Monina eben schon mal eingeworfen hatte mit der EPA, also mit der elektronischen Patientenakte aufgreifen. Das, was mich am meisten überrascht hat im letzten Jahr, es ist eigentlich im vorletzten Jahr gewesen, weil es ja der 2024-jährige Chaos Computer Kongress war. Aber das, was mich da wirklich überrascht hatte, war die Einfachheit, wie in der analogen Welt, also nicht in der technischen Aufbrechen von Schlüsselwelt, sondern in der analogen Welt, wie schnell man dort an Terminals gekommen ist, die ja nicht nur Ärzten vorbehalten sein sollten oder eben an bestimmte Funktionen rangekommen ist. Also wie wenig wir die Relevanz von Sicherheitsinfrastruktur auf einer technischen Ebene in den dafür verantwortlichen Institutionen vergegenwärtigen, wenn ich es mal ein bisschen platt sagen darf. Das ist eine Sache, die für mich hängen geblieben ist. Also wir haben ja an ganz, ganz vielen Stellen eigentlich immer wieder das Problem an der Stelle, wo Digitales die physische Welt trifft, dass dort ein ganz großes Potenzial für Betrug, für Eingriff, Manipulation und sowas besteht. Also wenn es beim Bahnverkehr geht, in dem Augenblick, wo ich sage, in dieser Kiste sind bestimmte Produkte drin und ich tippe einen RFID-Tag drauf und plompt das Ding zu, dann ist es immer noch meine Prüfung voll gewesen, dass es passiert ist. Und wenn wir dort nicht Sicherheit richtig verstehen, wie man diese Zugänge auf der analogen Welt, also in der physischen Welt sichern, dann mache ich mir auf Dauer relativ große Probleme und Sorgen noch. Und das führt ein bisschen zu dem, was ich eben meinte, beim Auto sind wir ganz klar, wenn ein Auto nicht durch den TÜV kommt, darf es nicht gefahren werden. Und bei solchen Systemen gehen wir damit um, als wenn wir Nerds alle nur damit belästigen wollen, dass wir immer von Sicherheit sprechen. Und das führt mich zu meiner zweiten, relativ für mich problematischen Aspekt, der im letzten Jahr passiert ist, also 2025 passiert ist. Und das war diese Sicherheitslücke bei Passwortmanagern, wenn sie im Browser genutzt werden zum automatischen Ausfüllen. Ich kann das nicht ganz genau konstruieren, ihr konntet das beide besser. Aber das hat mich persönlich ziemlich mit großen Fragezeichen konfrontiert. Zum einen, weil ich natürlich auch auf Komfortfunktionen großen Wert lege, um schnell arbeiten zu können. Zum anderen aber, weil wir einerseits sagen, die Menschen sollen sich den neuen Bedingungen anpassen. Und Sicherheit ist ja moving target, das verändert sich ja jeden Tag wieder, was wir als sicher oder so unsicher anzählen. Also früher waren es eben diese alle 3 Wochen wechselnde Passwörter oder alle 3 Monate wechselnde Passwörter, was wir in manchen Bereichen immer noch aus Missverständnissen weiterführen. Oder eben dann zu sagen, nee, du brauchst für jedes Login ein eigenes Passwort und dieses Passwort speicherst du am besten in deinem Passwortmanager ab und dann hast du den immer dabei und kannst jederzeit in deine Dienste rein. Und dort haben wir natürlich selten darüber diskutiert, dass es ein Problem sein könnte, ein Autofill oder ein automatisches Ausfüllen von Formularfeldern über den Passwortmanager in einem System zu haben. Ich bin mir sicher, ihr in eurer Expertenwelt der IT-Sicherheit habt das diskutiert. In der Nutzungsseite, wo ich stärker auch vorhanden bin oder mich bewege, war das jedenfalls kein diskutiertes Thema. Ja. Und wir müssen den Menschen jetzt sagen, passt auf, es könnte sein, dass es gefährlich ist, möglicherweise macht es lieber nicht oder ihr müsst es mal für 3 Monate nicht machen. Aber wir kommen in so eine Situation rein, dass wir immer denen sagen müssen, es ändert sich der Gegenstand, was wir als sicher oder als nicht sicher voraussetzen oder voraussetzen können. Und ihr müsst euch mit euren Verfahren daran anpassen. Und das geht in einem sehr viel schnelleren Takt durch die ganzen Verbesserungen der Angriffe, durch die Verbesserungen auch von möglichen Abwehrstrategien. dass wir aber Menschen, die wenig mit IT zu tun haben, immer wieder neu aufklären müssen über das, was jetzt wieder aktuell ist und wie man sich jetzt wieder vernünftig verhält, um möglichst eben einen Beitrag zum Schutz von IT-Systemen zu leisten und nicht an deren Destabilisierung zu machen. Und ich mache mir an zwei Stellen damit Sorgen. Zum einen ist diese Frage, was macht das mit den Menschen, die sich damit nicht auskennen? Und kommen wir irgendwann in eine Diskussionsfeld hinein, in der wir als Experten dann doch mit der Fake-News-Keule geschlagen werden? Also was ihr da sagt, das ist doch Quatsch, dafür wird das gar nicht benutzt, das geht doch gar nicht und es ist doch nicht relevant, ich bin doch viel zu unwichtig.
Ja, ich glaube, da müssen wir, also ich finde, mal auf das Beispiel des Passwortmanagers, das finde ich gut, zurückzukommen. Ich will jetzt gar nicht so für uns IT-Nerds reden, aber die Leute, die aus der Hardware-Sicherheit kommen, also aus den unteren Sicherheitsschichten, denen wird es klar sein, dass alles, was du im Speicher hast, du aus diesem Speicher auch rausbekommst. Dafür ist Speicher da. Der einzige Speicher, aus dem du Dinge nicht rausbekommst, sind solche Trusted Elements oder sowas, die eigentlich nur auf Challenge-Response-Games antworten. Das heißt, du kannst denen eine Aufgabe stellen und mit dem Speicherinhalt verschlüsseln sie die Aufgabe. Und wenn du wüsstest, wie der Speicherinhalt aussähe, also das Passwort zum Beispiel, dann kennst du die Ausgabe und weißt, das, was der drin hatte, muss das gleiche gewesen sein wie ich. Also eine Art Zero-Trust-Prinzip. Also kein Mensch kommt mehr an diese Speicherinhalte ran. Aber hey, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, wird vielleicht vielen Nerds noch klar sein, aber hier Opa Egon oder Oma Erna werden die Worte gar nicht verstehen, die ich genutzt habe. Und genau da sehe ich eigentlich die Verantwortung in der Politik. Und da sind wir vielleicht auch so ein Stück weit schon so unsere Erwartungen an 2026. Wir erwarten von keinem Menschen, dass er oder sie weiß, wie ein Auto gebaut wird, wie Bremsen in Redundanz zu funktionieren haben, dass kritische Systeme wie Licht eine Mindesteinschaltdauer für Lichtassistenzen haben, also eine höchste Einschaltdauer, also Latenzzeit oder Fallback-Mechanismen. Das erwarten wir, weil die Profis, die Fahrzeughersteller, kriegen ein Fahrzeug nicht zugelassen in den Markt, wenn sie das nicht erfüllen. Straßenbahn, Flugverkehr, für alles gilt sowas. Das, was für die Nutzerinnen und Nutzer des Straßenverkehrs gilt, ist die Straßenverkehrsordnung. Und genau auf so ein Niveau müssen wir in der IT-Security kommen. Es muss eine IT-Security-Verkehrsordnung geben, die von Grundschulalter, von Kindergartenalter trainiert wird. Und es muss eine Inverkehrbringungsordnung, wie zum Beispiel das Kraftfahrtbundesamt oder sowas mit Zulassungen, die dann die Hersteller erfüllen müssen. Und sonst wird ein IT-System nicht in den Betrieb genommen. Ich hoffe, meine Gedanken waren jetzt nicht zu komplex. Also wir haben die Verantwortung auf beiden Seiten, aber die Profis müssen sicherstellen, dass es nach einem bestimmten Schema funktioniert. Und wenn ein Passwortmanager Passworte verwaltet, müssen die Profis entweder sicherstellen müssen, dass der Speicher nicht ausgelesen werden kann, was beim Speicher ziemlich schwierig ist, wie ich gerade sagte, oder dass es andere Verfahren gibt, wie man an die Passworte nie und nimmer rankommt.
Ja, das Problem ist aber, dass natürlich die Kommunikation von Firmen dort anders ist. Also bei Apple gibt es beispielsweise Beschränkungen auf die Zwischenablage, bei denen ich Apps, die den Zugriff auf Zwischenablage genehmigen muss.
Ja, wir haben
das heißt aber nicht, dass es dort Ausnahmefunktionen gibt, die da trotzdem rankommen oder vielleicht einem System ein generelles Recht, die Zwischenablage auszulesen, gegeben hat. Aber das ist, glaube ich, so schon etwas, wo es eben anfängt, wo es nicht mehr ganz so einfach ist, dass es eben nicht nur ist, alles, was quasi im Speicher ist, kann gelesen werden, sondern es gibt schon die Kommunikation von Software gegenüber dem Anwender, dass es Beschränkungen auf bestimmte Abschnitte des Speichers gibt. Und die ist möglicherweise aber nicht so gut, wie man es erwarten würde. Trotzdem kommen mir die entsprechenden Checkboxes bei mir an, die diesen Eindruck erzeugen und verstärken.
Ich habe Angst, dass wir zu sehr abdriften. Du redest halt mit so einem Low-Level-Security-Menschen. Ich denke in anderen Dimensionen. Also beispielsweise Kaspersky hat vor 2 Jahren auf dem CCC-Kongress, war es sogar letztes Jahr? Nee, vor 2 Jahren, ich glaube letztes Jahr, oh, ich weiß es gar nicht, egal, einer von den letzten beiden, haben sie vorgestellt, wie sie eine Apple-Hardware-Lücke ausnutzen, bei dem sie, ich glaube, das war eine Betriebssystemumstellung von 32 auf 64 Bit, und wo sie mit 32 Bit Zugriffsmechanismen quasi in einem 34 Bit Betriebssystem, irgendwie sowas war das, das ging nachher um ungerade Speicheradressen, wo sie eigentlich gar nicht rankommen sollten, und das haben sie geschafft. Damit bist du fernab von jeglichen Betriebssystemfunktionalitäten. Wenn du an der Stelle angekommen bist, lachst du das Betriebssystem aus.
Ja.
Und deswegen von Nichtzugreifbarkeit auf Zwischenablagen, da reden wir gerade von Script-Kiddies. Da reden wir nicht von den Leuten, die verstehen, wie die Hardware im Assembler-Modus funktioniert und wie ich an die Schutzmechanismen an denen vorbeikomme. Oder Spectre Attack, ja, dass man Auslesen von Speicher macht, schon mal um schneller zu machen, und erst nach dem Auslesen prüft, ob du es durftest. Ja, Speicher auslesen heißt, der Kram liegt irgendwo rum, wo andere Leute rankommen.
Also ich wollte dir auch damit eigentlich zustimmen, will aber auf meinen Punkt hinaus. Ich glaube, einer der großen Punkte, vielleicht geht es auch schon Richtung in die Erwartungen ein bisschen rein, aber einer der großen Punkte ist, und ich glaube, das ist ja auch das, was wir uns mit dem Podcast hier ein bisschen versprechen, wir müssen es irgendwie schaffen, dass die Nutzerinnen und Nutzer von IT, und das sind ja im Prinzip mittlerweile alle Menschen, jedenfalls fast alle, bis auf eine ganz, ganz kleine Zahl, eine gewisse Resilienz entwickeln im Umgang mit der IT, dass man weiß, wie man sich verhält in bestimmten Situationen, und dass man vielleicht auch Dinge nochmal hinterfragt und eben insgesamt auch vielleicht eine größere Vorsicht beim wahrnimmt.
Ja, ich möchte gerne, also da bin ich ganz rabiat, ich möchte die Politik verpflichtend mehr in die Verantwortung nehmen. Die Politiker müssen sich mehr mit, nein, sie müssen sich nicht mehr, sie müssen sich mit IT auskennen auf dem Niveau eines 10-Jährigen. Ich kenne persönlich mindestens eine, die diesen Podcast auch definitiv nicht hört, ich nenne sie auch nicht bei Namen, die dieses Niveau nicht hat. Und ich glaube, das ist kein Einzelausnahmefall, sondern das ist leider die Mehrheit. Und bei der Verabschiedung von Gesetzen muss das konsequent mit drin sein, dass man auch sagt, welche Verpflichtungen obliegen wir den Herstellern, welche Verpflichtungen obliegen wir den Nutzern. Wie mit Auto, Straßenverkehrsordnung. Da sind wir leider noch nicht. Werde ich richtig stinkesauer, wenn ich bei dem Thema ankomme.
Ist aber okay. Ein wichtiges Thema.
Ja, hoffentlich. Ich hoffe auch, dass wenigstens ein Politiker, er oder sie möge uns schreiben, unseren Podcast hört. Dann haben wir zumindest schon mal ein Promille der Zielgruppe erreicht. Frage, wollen wir weiter schwenken zum Ausblick 2026? Yeah, alles wird besser.
Außer Ingo hat noch ein paar Punkte.
Ich bin fein.
Okay, sehr gut.
Ja, deswegen auch gerade die Frage noch. Ja, ich fange einfach mal wieder an. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich habe nur 3 Seiten Notizen, also es wird funktionieren. meine Hoffnung auf 2026 ist, dass die Digitalisierung nicht nur in irgendwelchen Ministerien ankommt und mehr, besser, schneller, schöner gemacht wird. Nee, das ist gar nicht meine Erwartung. Sondern meine Erwartung geht an die Metaebene der politikbetreibenden Politikerinnen und Politikern, dass sie sich mehr Kompetenz in Sachen IT und Cybersecurity verschaffen oder dass sie diese zumindest nicht komplett ausblenden und ignorieren. Also hört bitte auf die Experten und Expertinnen. Meine Erwartung, meine Befürchtung ans nächste Jahr ist, dass wir durch diese weiter exponentiell zunehmende Vernetzung und Digitalisierung viel mehr OT, also Operational Technology Angriffe bekommen. Und zu OT würde ich tatsächlich im weitesten Sinne auch sowas nennen wie Router, also nicht nur die Fabrikmaschinen, die irgendwo in der Produktion stehen, das ist die klassische OT, aber auch die Operational Technology für IT, also Router, DNS-Server, irgendwelche Gateways, diese Denial-of-Service-Krams und so weiter, dass das drastisch zunimmt und dass damit vom OT eine Lateration, also Querausbreitung in die Betriebs-IT geht. Bisher, so ein berühmter Fall, der berühmteste war ja Stuxnet. hier, mit dem die iranischen Atomanreicherungsanlagen so 2008 bis 2011 außer Betrieb gesetzt wurden. Da ist tatsächlich die Malware von der IT über das Airgap in die Operational Technology, in den Produktionsbereich gewandert. Ich rechne jetzt damit, dass es zunehmend umgekehrt passiert. Ein Beispiel war im letzten Jahr, also Entschuldigung, im vorletzten, 2024, dass ein, ich suche das auch nochmal aus dem Netz raus für die Shownotes, dass ein Over-the-Street-Angriff von einer Firma über das WLAN auf die andere Firma gemacht wurde, ins Gäste-WLAN, dort ein schwach abgesicherter Router des Gäste-WLANs dann Zugriff auf das Haupt-LAN zuließ und damit Daten abgezogen wurden. Das ist so ein genialer OT-Angriff. Ja, ich hacke das IT-Netzwerk der einen Firma, um die Daten der anderen Firma abzuziehen. Den Leuten sollte man schon fast einen Nobelpreis verleihen oder lebenslänglich Knast, je nachdem, was sie mit den Daten jetzt gemacht haben. Mit solchen Dingen rechne ich viel mehr, weil ich glaube, damit rechnet einfach keiner. Und die werden sehr erfolgreich sein, solche Angriffe. Ja.
Was im weiteren Sinne ja auch zu dem geht, was ich vorhin mal gesagt hatte, mit die Verbindung zwischen Hardware und Software wird manchmal noch zu selten gesehen, oder dass wir in der physischen Welt irgendwo leben, Dinge zulassen und dann in der digitalen Welt Dinge dadurch passieren können oder ermöglicht werden. Das finde ich ist auch immer noch ein Riesenthema.
Und ich würde andersrum anknüpfen. Ich finde, das könnte endlich mal das Konzept Zero Trust weiter voranpushen. Also Zero Trust ist ja an sich eine gute Sache mit nur wer auf eine Ressource wirklich zugreifen muss, für den Dauer des Zugriffs authentifiziert, hat dann auch den Zugriff drauf. Und gerade wenn man sagt, okay, wir haben jetzt einfach viel mehr Vernetzung und es können solche Angriffe passieren, wäre das doch mal eine schöne Gegenmaßnahme. Ganz gleich direkt gefolgt und kombiniert vielleicht mit Multifaktor-Authentifizierung und mal sicheren, sagen wir mal, Multifaktoren wie beispielsweise YubiKeys oder dergleichen. Also ich hoffe, dass das einen Boost gibt und auch vielleicht bedingt dadurch, dass ja mittlerweile einmal ein Vorteil von großen Herstellern, große Hersteller sich auch dahin bewegt haben, dass sie mittlerweile zunehmend Multifaktor-Authentifizierung verlangen und auch die Möglichkeit geben, dass man einen externen Faktor auch benutzt. Also das wäre zumindest zwei Punkte daraus rausfallen, die ich mir für 26 hoffe und erwünsche. Mal schauen, was so passieren wird.
Da ein gerade nur wesentlich qualifizierter Einwurf von mir. Warum wurde dieser Over-the-Street-Attack gemacht ins andere WLAN? Weil die Nutzer-Accounts Multifaktor abgesichert sind, aber die WLANs ja nicht. Da gibt es ja dann eines Passwort, manchmal sogar noch das Standard-WLAN-Passwort, das war da jetzt nicht der Fall, weil die Multifaktor-Authentifizierung übers WLAN nicht gegriffen hat und damit waren sie direkt im LAN.
Wow. Ja. Da fällt einem auch nicht mehr dazu ein.
Sprachlos,
ja, wunderschön. Ne? Wunderschön, ja.
Aber das ist ja ein Phänomen, was man beobachtet, wenn man mit Multifaktor arbeitet, dass es auch immer wieder bestimmte Anwendungen gibt, indem man den zweiten Faktor auf einmal nicht braucht, überraschenderweise. Sei es, dass beim Betriebssystem-Mail-Programm auf einmal doch der zweite Faktor vielleicht dann nicht gebraucht wird, bei bestimmten Mail-Anbietern oder nicht. Also das sind so Punkte, irgendwann gibt man die an und denkt so, habe ich nicht eigentlich Multifaktor eingestellt? Wieso passiert das jetzt gerade eigentlich nicht?
Ja, da bin ich gespannt. Vielleicht wird das ja einfach 2026 strikter umgesetzt, strikter durchgezogen und dann vielleicht auch noch mit Zero Trust kombiniert, dass wir dann wirklich ein sehr ordentliches und strenges Modell haben, auf welche Daten und Ressourcen wir mit welchen Berechtigungen zugreifen und wann und was wir dafür tun müssen. Mal schauen. Es können ja noch Zeiten und Wunder passieren.
Ja, ist ja noch Anfang des Jahres.
Genau.
Ja, was habt ihr so an Wünschen fürs neue Jahr oder Ausblicken?
Ich bin sehr gespannt, was jetzt NIS 2 ändert letztendlich, nachdem es jetzt ja doch irgendwie da ist und man sich damit langsam beschäftigen muss.
Da haben wir sogar noch eine Folge angekündigt, ne? Dass wir zu NIS 2 und was bringt es uns wirklich nochmal was machen wollen. Ich glaube, die schreiben uns gleich mal auf die Do-Do-Liste.
Ja, das könnte spannend sein. Da bin ich auch sehr gespannt, was wir da noch erzählen. Zwei Punkte hatten wir jetzt schon, die ich noch mit auf meiner Wunsch- oder Ausblicksliste für 2026 habe. Einmal auch das Trilog-Verfahren zum Entwurf dieser freiwilligen Chat-Kontrolle, die ich vorhin angesprochen hatte. Da bin ich gespannt, wie das ausgeht und was es dann für Auswirkungen hat. Und noch die digitale Souveränität wie das weitergeht. Also ich glaube, Linux hat einen guten Aufschwung auch in der, sag mal, breiteren Bevölkerungsmasse bekommen durch diesen Wechsel von Windows 10 auf Windows 11. Habe ich zumindest den Eindruck gehabt, dass das wirklich ein paar Leute dazu gebracht hat, auch umzusteigen, nachdem es mittlerweile auch wirklich wunderschön bedienbare Linux-Distributionen gibt. Und sich da auch eine breite Community gebildet hat, die auch ein Linux für, ich sag mal, normale Endbenutzer, die sich nicht gut mit Computern auskennen, benutzbar macht. Da bin ich auch noch sehr gespannt, wohin diese digitale Souveränitätsdebatte dieses Jahr führen wird.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend, aber ich glaube, das steht und fällt ein bisschen mit der Ausbildung. Also wenn wir anfangen, für Bachelor- und Masterarbeiten auch Open-Office-Vorlagen bereitzustellen, haben wir vielleicht eine größere Chance, auch diese Open-Office-Produkte stärker zu vermarkten oder stärker zu bewerben. Es wird aber, also bei uns wird jedenfalls immer der Kampf darüber geführt, entweder ihr nutzt LaTeX.
LaTeX.
Oder ihr macht das eben mit Word und dafür gibt es die beiden Vorlagen. Und da tragen wir natürlich auch dazu bei, dass es schon eine Ausbildung auf ein bestimmtes Betriebssystem geframed wird, ne? Oder Office-System.
Ja, oder man benutzt halt nur noch, also man gibt nur noch die LaTeX-Vorlage raus. Dann haben wenigstens alle den Schmerz damit, egal von welchem Betriebssystem sie kommen. Ich mag LaTeX, wollte ich nur dazu sagen. Aber die Vorlagen, die man aus Universitäten bekommt, sind meistens unangenehm.
Keine Kritik an unseren Vorlagen, bitte.
Eure habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne nur viele andere.
Okay, Ingo, hast du noch Punkte?
Ich bin ja eigentlich ungern der Showstopper. Eigentlich bin ich ja ganz gerne optimistisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir über die, und das wird ein bisschen pathetisch, bitte verzeiht mir, ich mache mir über die gesamtgesellschaftliche Diskussion rund um Cybersicherheit, Cyberrisiken, IT-Sicherheit nächstes Jahr extrem Sorgen, also 2026 dieses Jahr. Ich befürchte, dass wir werden ja noch mehr Diskussionen kriegen rund um den AI-Act, der dann ja im August dann zum Tragen kommt. Wir haben ein kritisches Dachgesetz, was jetzt alles auf Unternehmen zukommt im Großen. Aber es wird bei ganz vielen Menschen eben nicht gleichzeitig mit einer Verbesserung der Sicherheit gesehen, sondern mit einer Gängelung des Alltages. Und ich befürchte, dass wir in so einem Spannungsfeld sein werden zwischen Bürokratie und Sicherheit. Also inwieweit dient das der Sicherheit? Ist es nicht nur eine Bürokratieverstärkung, die wir hier gerade haben? Oder inwieweit behindert das sogar Innovation, wenn es in Richtung KI geht? Und ich könnte mir vorstellen, dass es öffentlich ein sehr, sehr schweres Jahr wird. Also dass wir da sehr viel daran arbeiten müssen, auch immer wieder darauf hinzuweisen, warum diese Initiativen, diese Themen, die dort bearbeitet werden, auch sinnvoll sind, um eben auch natürlich mit darauf hinzuwirken, dass sie auch wirklich sinnvoll sind, weil wir ansonsten vielleicht sehr viel Vertrauen verspielen, was wir nur wieder über viele Jahre mit sehr viel Arbeit aufbauen können, wenn überhaupt.
Damit hast du uns ja, glaube ich, auch gleich eine Aufgabe für nächstes Jahr oder für dieses Jahr jetzt mitgegeben, was wir versuchen wollen zu erreichen oder versuchen müssen zu erreichen.
Zumindest als kleines Rädchen im großen Getriebe, das die Sicherheit vorantreibt.
Aber wenn es nicht jeder versucht und nicht jeder daran mitarbeitet, kann es ja nicht gelingen. Ja. Also muss ja jeder irgendwie seinen Beitrag leisten.
Tja, Mensch, dann...
Das ist doch ein super Abschlusswort, oder?
Ja, genau. Hätten wir mit einem positiven Ausblick in das Jahr 2026, nämlich hört uns weiter, unterstützt uns weiter... Wir übernehmen nicht die Verantwortung, Gottes Willen, was rede ich da? Bevor ich weiter rede, Monina, hast du vielleicht noch deinen wunderbaren, herrlichen Abspann auf Lager?
Das war mit der ersten Folge von 2026 die Sicherheitslücke, ein Podcast der Hamburg Open Online University. Ihr hört uns überall dort, wo ihr Podcasts hört. Hört uns weiter, empfiehlt uns weiter. Unsere Kapitelbildchen, die ihr hoffentlich auch zu sehen bekommt, sind weiterhin von der fantastischen Anne gemacht. Und Christian hilft uns hier, uns zu koordinieren und uns aufzunehmen und in hoffentlich guter Soundqualität bei euch anzukommen. Danke an die beiden. Ansonsten an alle, die zuhören, ein schönes neues Jahr, hoffentlich. Und ja, wir hören uns wieder. Das war die Sicherheitslücke mit Monina Schwarz,
Ingo Timm
und Volker Skwarek.